wenn sie wissen, was sie tun und noch viel wichtiger, wie sie dabei von sich Gebrauch machen, werden sie so handeln können, wie sie es möchten und wie sie sich sonst bloß gewünscht hätten.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Benjamin zu. Er erzählt von seiner Begeisterung für Lernen durch Bewegung. Dabei geht es ihm vor allem um das Bewusstsein, wie wir Dinge tun und uns dabei bewegen. Für ihn ist Bewegung ein Synonym für Lebendigkeit, für Leben. Es ist ihm wichtig, dass wir als Menschen bewusste Entscheidungen treffen und mehr kreieren statt konsumieren, damit wir so mit uns selber ins Reine kommen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen, Benjamin, zum Empathie-Schenker. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wie immer am Anfang meine Frage, was ist dein Thema, was ist dein Anliegen, was bewegt dich, womit würdest du gerne gehört werden?
Hi, danke, dass ich hier sein darf. Es gibt viele Themen, die mich bewegen und eins davon ist tatsächlich die Bewegung und Änderung selbst. Also das sind so die Themen, die mich umtreiben und die mich beschäftigen und wo ich mich mit Menschen beschäftige dann. So.
Also die Bewegung und Änderung an sich selbst, habe ich verstanden.
Also nicht nur an sich selbst, sondern also das Thema für sich selbst.
Für sich selbst, ja, ja.
Bewegung so. Selbst. Ja. Und, genau.
Okay, ja, da musst du mir ein bisschen mehr erzählen. Verstehe ich noch nicht, was du damit meinst.
Okay, ich hole ein bisschen aus, hoffentlich erstmal nicht zu lang. Was mich beschäftigt, was mich bewegt und womit ich so unterwegs bin, ist, seit ich 12 bin, gebe ich Nachhilfe. Und es hat gestartet mit einer Frage, nämlich, warum verstehe ich Mathe und im Unterricht verstehen es meine Klassenkameraden, Klassenkameradinnen teilweise noch nicht. Und dann entsteht da so ein Spalt, weil Mathe wird dann zu so einem schwierigen Thema. Und plötzlich geht es auseinander. Die Beziehung kommt vielleicht gar nicht zustande. Und plötzlich hasst man dieses Fach, mag einen Lehrer nicht. Und dann habe ich mir damals schon die Frage gestellt, was sind denn überhaupt ideale Rahmenbedingungen für Lernen? Was braucht es dafür? Welche Rolle spielt dabei diese Beziehung? Welche Rolle spiele ich selbst dabei? Welche Rolle spielt da Haltung? Und über viele Jahre, jetzt bin ich 34, bin ich dieser Frage nachgegangen und so habe ich mir in meiner Jugend dann meine ganzen Hobbys finanziert. Gitarre, Führerschein, Mountainbike, Rennrad. Also ich habe viel Nachhilfe gegeben und jetzt mache ich das beruflich und irgendwann, da war ich 24 oder 25, ist dann noch das Thema Parcours mit dazugekommen. Also Parcours, Freerunning. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das, was ich schon im Bereich Lernen gelernt habe, ist eng verknüpft mit dem Thema Bewegung und lässt sich eigentlich auch nicht voneinander trennen. Mhm. Und dann habe ich die Arbeit von Moschee Feldenkrais kennengelernt, dessen Arbeit ich sehr schätze und für sehr unterschätzt halte und zu wenig beachtet. Und habe viel über auch Pilates und eigentlich seine Denkweise gelernt. Mhm. Und jetzt mittlerweile arbeite ich mit Menschen in Organisationen und bin aber auch in letzter Zeit immer mehr dazu übergegangen, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die selber irgendwas beibringen wollen, die also Menschen für etwas anzünden möchten und dafür einen Weg suchen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil da kommt dann ja diese Änderung mit rein, ne? Also ich kann etwas tun, was es Menschen leicht macht, eine Änderung, die sie sich selbst wünschen, zu erzielen. Also es ist nicht ein, jetzt mach das mal, das ist gut für dich, sondern die Menschen haben eine Absicht und wissen vielleicht noch nicht wie. Und da kann ich dann reingehen und sagen, pass auf, so geht's vielleicht. Und Bewegung ist da aus meiner Sicht ein Schlüssel, um sich selbst einfach deutlich besser kennenzulernen. Wo fange ich an, wo höre ich auf, was gehört alles zu mir und was nicht. Das fasziniert mich, das lässt mich nachts nicht schlafen und lässt mich morgens aus dem Bett springen. Und da habe ich, glaube ich, was entdeckt, was für mich einfach extrem wichtig ist.
Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Also Bewegung und Änderung waren so die Schlagwörter. Und du hast beschrieben, dass du dich gefragt hast, warum mögen manche zum Beispiel Mathe und manche nicht. Und ein Aspekt ist, dass es mit Haltung zusammenhängen kann oder hängt. Welche Haltung habe ich zu dem Fach? Welche Haltung habe ich zu dem Lehrer, der Lehrerin? Also Beziehung. Und bei Bewegung habe ich gehört, dass es einmal um körperliche Bewegung geht, wie wie hieß das Wort nochmal?
Parcours,
genau, ich kenn's, genau. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck gehabt, du meinst aber auch bestimmt, ist meine Vermutung, so diese Bewegung im Kopf, also wie verändere ich meine Haltung zu etwas?
Genau.
Irgendwie so. Und dann hast du noch so ein Autor kennengelernt, den Namen habe ich...
Moschee-Feldenkreis,
ja. Der dich inspiriert hat, auch in deinem Gedanken dazu, wie man quasi Veränderung und Bewegung inspirieren, anstoßen kann. Vielleicht kannst du mir ein bisschen Kontext, damit ich es besser verstehe, noch zum Moschee-Feldenkreis sagen. Also irgendwie so, wofür steht der? Was ist seine Haltung, sein Prinzip?
Feldenkreis war für mich eine der einflussreichsten Persönlichkeiten, was das Thema Bewusstsein und Bewusstheit angeht. Und er hat im 20. Jahrhundert zwei Methoden entwickelt. Die erste heißt Bewusstheit durch Bewegung. Und die zweite ist funktionale Integration. Die funktionale Integration hat damit was zu tun, aber ist jetzt eher nicht das, worauf ich schaue. Bewusstheit durch Bewegung ist eine Methodik, eine Herangehensweise. Also ich habe da keine Ausbildung gemacht, aber ich verwende viele seiner Ansätze. Das vielleicht so als Randnotiz. Und da geht es letztlich darum, über ganz einfache Übungen, die sind total subtil, deswegen ist es auch häufig aus meiner Sicht missverstanden, dass es quasi ein Sport für alte Menschen ist, die sich halt nicht mehr so viel bewegen können. Und es geht darum, über ganz subtile Bewegungen rauszufinden, wie mache ich etwas überhaupt? Also ein ganz einfaches Beispiel ist, du setzt dich auf den Boden und stehst wieder auf. Und dann machst du das recht oft. Und du guckst einfach mal, was du eigentlich da tust und wie du das tust. Und das klingt jetzt so, boah, da habe ich keine Zeit dafür oder was habe ich denn davon? Wenn man das aber auf diese Art und Weise, und da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu, macht, stellt man plötzlich fest, ah, Moment mal, da gibt's einen Weg, den habe ich noch gar nicht gesehen, der ist vielleicht sogar besser, der ist effizienter, der ist gesünder. Und es gibt auch in einem seiner Bücher, das heißt Die Entdeckung des Selbstverständlichen, gibt's so ein Zitat, das ist sau schwer. Ich habe es im Kopf, weil ich es immer wieder erwähne, aber das schreibt man jetzt nicht unbedingt auf den Kühlschrank, also es ist kein Simon Sinek-Zitat, das man sofort toll findet, sondern das ist ein bisschen komplexer. Das heißt, wenn Sie wissen, was Sie tun und noch viel wichtiger, wie Sie dabei von sich Gebrauch machen, werden Sie so handeln können, wie Sie es möchten und wie Sie sich sonst bloß gewünscht hätten.
Ja, verstehe.
Und das ist letztlich auch, als ich das gelesen habe, da ist mir, und das merke ich auch jetzt, ne, da war im ganzen Körper Gänsehaut. Ich merke, krass, das ist das, was ich versuche zu vermitteln, was ich versuche mit Menschen zu entdecken. Also dieses, wie machst du es? Und weil häufig eben im Zwischenmenschlichen, und dann, das ist wurscht, ob wir jetzt das Thema Lernen angucken, ob wir das Thema Führung anschauen, ob wir angucken, wie wir als Eltern mit unseren Kindern umgehen. Wie mache ich es denn? Also, weil häufig ist es so, es entsteht meinetwegen ein Konflikt. Und dann bin ich natürlich ganz schnell dabei, die Schuld von mir zu weisen oder Schuldige zu finden, bevor ich überhaupt mal auf mich gucke, sozusagen. Also wie mache ich es denn? Wie könnte ich es denn noch machen? Ja. Und das fasziniert mich, weil einerseits unsere Lernfähigkeit uns ermöglicht, dass wir tagtäglich Dinge lernen und dann letztlich unterbewusst abspeichern. Aber ich spreche da auch ganz gerne von der Kompetenzfalle. Deswegen, weil Dinge, die wir besonders gut können, die können wir unbewusst. Und damit sind sie im Unterbewusstsein. Das bedeutet, wir wissen gar nicht mal mehr im jetzigen Moment, ich hätte es auch anders machen können. Mein Lieblingsbeispiel, das ich da mal beobachtet habe, war hier in München jemand, der auf einen E-Scooter gestiegen ist und mit dem losfahren wollte. Und die Handbewegung, die er gemacht hat, war die von einer Vespa oder von einem Motorrad. Das heißt, er hat versucht, den Handgriff zu drehen, obwohl ein E-Scooter, wer schon mal einen E-Scooter gefahren ist, das ist so ein kleiner Hebel, den man mit dem Daumen betätigt. Und nicht den Handgriff drehen. Und plötzlich, und er hat dann natürlich die Lösung im Außen gesucht, hat geguckt, was ist mit dem Ding kaputt, warum geht der nicht, obwohl ich den Handgriff drehe, anstatt nach innen zu gucken. Und das fasziniert mich, das zu entdecken. So, wo ist es? Wie kann ich da selber besser drin werden, das zu entdecken für mich selbst? Und wie kann ich anderen dabei helfen, das rauszufinden, wie kann ich das besser machen?
Was ich verstanden habe, ist, dass es dir darum, was dich bewegt, ist es, für dich selber, aber auch für Menschen bewusst zu machen oder sich bewusst zu machen, wie tue ich Dinge und was erzeuge ich mir damit? Und auch mal zu schauen, was mache ich eigentlich unbewusst, was ich gar nicht mehr mitbekomme und was erzeuge ich mir dadurch und wie kann ich in eine Änderung kommen, wenn ich die Bewegung, die ich mache, nehme ich jetzt mal Wörter, mir bewusst mache und dann da sage, okay, jetzt mache ich mal bewusst die Bewegung anders und dann entsteht was anderes.
Schau dir dein Thema Kommunikation an. Da ist es so gut aufgehoben. Ne? Also, weil wir haben vorhin im Vorgespräch kurz drüber geredet, natürlich kannst du dich jetzt hinsetzen und über dein Thema Kommunikation alles erzählen, was du weißt. Dauert vielleicht dann ein paar Tage und wird ziemlich viel Video und oder Tonaufnahme produziert. Und jetzt kommt da jemand hin und möchte das von dir lernen, ist natürlich erstmal total verloren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wird auch die Existenz dieser Information nichts an seiner Problemstellung ändern. Vielleicht hört man mal per Zufall dann was. Ach stimmt, das kann ich hier ausprobieren. Oder das kann ich hier ausprobieren. Ja, aber die Frage ist, wie bringe ich die Information in den jeweiligen Kontext? Und wie kann ich es schaffen, dass jemand, der eine kommunikative Herausforderung hat, erstens identifiziert, das ist eine kommunikative Herausforderung und zweitens dann auch selbst die Kompetenz dafür entwickeln, im jeweiligen Zeitpunkt externe Daten, deine Informationen zu verwenden, um dann die Herausforderung zu lösen. Und da ist das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, einfach über alle drüber zu bügeln mit einem Bildungssystem, nicht das, was eigentlich zielführend ist. Und da bin ich neugierig, das rauszufinden, wie wir das individuell für uns lösen können und was wir da füreinander tun können.
Also was entsteht dann und wie sieht Lernen aus, wenn es kein Standard ist, sondern wenn es irgendwie flexibel adaptierbar ist für den Lernenden, die Lernende? Ich habe vorhin gedacht, also den Transfer, als du das mit dem Wie genannt hast, also wie mache ich Dinge, mir das bewusst zu machen, das ist tatsächlich das, was ich, mein Slogan ist ja immer kommunizieren, klein entscheiden. Und die Schlüsselfrage ist immer, erstmal zu gucken, wie macht ihr es überhaupt? Wie kommuniziert ihr, wie klärt ihr, wie entscheidet ihr? Und ist euch schon mal aufgefallen, was ihr euch dadurch erzeugt? Und wenn ihr jetzt was anders macht, was passiert dann? Also nehmen wir mal als Beispiel ein Team-Meeting und ihr wollt was besprechen. Wie steigt ihr ein? Legt ihr einfach los oder macht ihr ein Check-in? Das verändert was.
Welche Erfahrung machst du da? Also, es ist schwer, das als Frage zu formulieren. Also, was ich im Kopf habe, ist, weil, wenn man durch, nehmen wir den Straßenverkehr als Beispiel. Wenn man wirklich bewusst und aufmerksam durch den Straßenverkehr geht, beobachtet man sehr viel Unbewusstheit. Sehr viel Unaufmerksamkeit und sehr viel Effekte, die genau diese Dinge erzeugen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass so unbewusst, unaufmerksam, unvorsichtig und auch vielleicht ein bisschen egoistisch, wie Menschen im Straßenverkehr unterwegs sind, mhm. das auch in dem Kontext Team-Meeting mhm. von der Prozentzahl her recht ähnlich ist. Mhm. Wie öffnet man die Augen der Menschen? Also, mhm. weil sie jetzt immer an die Nase zu packen von außen, ist schwierig. Also wie gelingt das?
Große Frage, große Antwort, denke ich gerade.
Ja.
Und die Herausforderung ist, wie kann ich jetzt kurz antworten auf deine Frage? Oder vielleicht muss man die einfach stehen lassen. Aber ich glaube, ein Zugang, den ich jetzt mal ganz ad hoc sagen würde, ist, wäre eine Frage, bist du glücklich so, wie es gerade läuft? Mhm.
Dann denke ich an den Straßenverkehr und denke mir, ja sicher, die anderen müssen halt nur mal ein bisschen schneller fahren.
Also bist du nicht glücklich, weil du würdest dir wünschen, dass die anderen schneller fahren.
Ja, aber das sind ja die, das hat ja mit mir nichts zu tun.
Okay, jetzt verändert sich aber deine Frage. Wie gehe ich damit um? Also da sind wir ja bei Selbstverantwortung.
Und das ist aber genau das, wo zumindest meine Beobachtung ist, dass häufig diejenigen, die sich selbst eher schwer machen, mhm. in diesem Modus natürlich selbst gesteuert unterwegs sind mhm. Und es ganz schwierig ist, ohne dass es zu einem echten Konflikt kommt und mal wirklich was Einschneidendes passiert, aus diesem Modus rauszukommen. Mhm. Also bestes Beispiel sind Menschen, die nicht auf ihre Gesundheit achten mhm. Und da auch keinen Zugang finden, vielleicht aus 1000 Gründe gibt es dafür, bis es dann tatsächlich mal richtig knallt und sie tatsächlich gesundheitliche Einschränkungen haben. Und da gibt es immer wieder Beispiele von Menschen, die, da muss es richtig krass knallen, dass sie es überhaupt hören und merken. Ja. Ja, ja. Und das ist so ein bisschen die Frage, die mich auch bewegt, weil wir sind immer wieder bei dem, ne? Überzeugen, sau schwierig. Mhm. Einen Weg zeigen und inspirieren ist immer möglich und Menschen einladen, klar, ist immer möglich. Und solange natürlich diese Verhaltensweise nicht die Gruppe an und für sich irgendwie jetzt genau. stört oder das ganze Gefüge schwierig macht, ist es auch kein Problem. Aber wenn es natürlich einige Menschen gibt, die aufgrund von, sag mal, geringem Bewusstsein oder einer geringen Bewusstheit dort die ganze, das Gruppengefüge sozusagen in Gefahr bringen, dann wird es immer schwierig. Wobei meine Zielgruppe und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sind eher die, die sagen, ich weiß noch nicht wie. Also wie soll ich denn das machen? Oder
die eine Entwicklung wollen, meinst du?
Genau, die selber sagen, ich hätte da gerne eine Entwicklung.
Ja. Nochmal zurück auf deine Frage. Ein bisschen hast du ja selbst beantwortet. Also überzeugen funktioniert aus meiner Sicht überhaupt auch nicht. Da bin ich bei dir. Aber da kommen ja andere Interventionen. Also da denke ich zum Beispiel an Feedback, ja. Ist ja, mhm. Darf ich dir sagen, wie ich dich beobachte und wie das auf mich wirkt? So, das ist ja Teil von Kommunikation. Ja. Wie geben wir uns Rückmeldungen? Urteilsfrei oder mit Urteilen, ne? Das merke ich immer. Es gibt das Konzept der Lernbegleitung, was ich in Unternehmen mache, und da merke ich ganz viel, Leute vermischen Feedback mit Kritik und Bewertung. Und deswegen ist Feedback so ein bisschen verbrannt. Aber wenn ich Feedback wirklich als wertfreie Rückmeldung nehme, dann ist das extrem wirkmächtig. Und das ist ja freiwillig, ob das Leute annehmen. Das ist halt so das Kriterium. Was mache ich, wenn jemand dann das nicht annimmt? Und dann bin ich beim Entscheiden. Ja, dann muss ich halt für mich eine Entscheidung treffen, wie ich damit umgehen will. Und wenn du das Beispiel mit dem Team, solange es jetzt keine Störung ist, passt es. Wenn es eine Störung ist, dann bin ich im Klären. Dann müssen wir was klären und sagen, hier muss was sichtbar und besprechbar gemacht werden. Und wenn wir es nicht geklärt kriegen, was ist die Konsequenz? Wenn du die Konsequenz dir zumindest versuchst mal zu beschreiben, dann verändert sich das Klärungsmotiv auch. Wenn ich weiß, okay, wenn wir es nicht geklärt kriegen, ist das die Folge, bin ich jetzt motiviert zu klären oder nicht? Also, deswegen sage ich, das ist eigentlich ein Thema, das kannst du gar nicht klein beantworten, weil es ja viele Abhängigkeiten hat. Genau. Jetzt sind wir Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen abgedriftet sind oder nicht. Wir waren ja bei Änderung und Bewegung.
Oder tiefer reingegangen.
Oder tiefer reingegangen, ja, genau.
Weil, also vielleicht, also ich würde nicht sagen, dass wir abgedriftet sind deswegen, weil das, was ich mache und wenn ich auf das, was ich mache, Lernen draufschreibe zum Beispiel, wird es häufig aufgrund der Konnotierung und der Vergangenheit, die Menschen mit dem Begriff haben, sehr stark reduziert auf Inhaltsaufnahme und Wiedergabe.
Ja.
Und wenn sich dann manchmal Menschen mit mir die Zeit nehmen und sich beschäftigen, was damit zusammenhängt, merken sie, oh krass, so habe ich das noch nie gesehen oder das ist auch Lernen oder das gehört da auch mit dazu. Und da ist ja letztlich Änderung, Lernen und Bewegung sind so eng miteinander verzahnt bis in tatsächlich die Neurobiologie. Also weil jegliche Art von Änderung auch immer was mit einer Bewegung zu tun hat. Kommunikation ist Bewegung, jegliche menschliche Interaktion ist Bewegung. Jeder Blick, jedes Atmen, es ist immer eine Art der Bewegung. Und deswegen ist es auch für mich so ein Riesenzugang und so ein Riesenspielfeld. Ohne, und das wird auch manchmal so missverstanden, beziehungsweise da gelingt es mir dann nicht, das so rüberzubringen, ist, weil ich viele Dinge tue, die erstmal sportlich aussehen, aber mir geht es nicht um den Sport per se, sondern Bewegung als Beschäftigung mit sich selbst und Spielfeld.
Was macht das mit mir, wenn ich meine Bewegung beobachte?
Genau. Was ist da möglich? Was lerne ich da über mich, über mein Umfeld? Und deswegen ist auch Parcours so spannend, weil ich gehe in ein Umfeld, das mir erstmal bekannt ist und wofür es eine gesellschaftlich akzeptierte Lösung gibt. Also beispielsweise Treppe. Wenn ich die Treppe jetzt rückwärts hochkrabbel auf allen Vieren, ist es dann noch eine Treppe? Würde ich es dann anders bezeichnen?
Das ist dann eine Krabbel.
Was tut es mit mir und was tut es sozusagen mit meiner Beziehung zu diesem Rahmen? Das finde ich da sehr spannend.
Also ich kann das mit den Bewegungen sich beobachten nachvollziehen. Ich mache ja Triathlon. Und da mache ich das auch. Und die längeren Strecken, da bin ich sehr viel unterwegs und beobachte mich, was macht das mit mir jetzt so die ganze Zeit, diese Bewegung zu machen. Oder was kann ich verändern, dass ich mich besser fühle? Ja. Also ein Beispiel, nach langer Zeit war mal wieder ein Triathlon mit Open Water Schwimmen quasi. Also im Hafenbecken in Düsseldorf. Und ich habe mich voll drauf gefreut, auf die 1500 Meter, die es da zu schwimmen waren. Und mache meine ersten 10 Züge im Kraulen und merke auf einmal, oh, ich kriege Panik. Und dann habe ich gesagt, ey, das Kraulen funktioniert jetzt irgendwie nicht, weil braune Suppe, Waschmaschine, links und rechts Beine und so. Ja. Und dann kamen die Gedanken, ich will abbrechen. Und ich sage, ey, du freust dich seit Jahren wieder auf dem Triathlon, du brichst jetzt nicht ab. Und dann habe ich gesagt, okay, was kann ich jetzt verändern, damit ich mich gut fühle? Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Auch wenn es kacke aussieht, ich mache jetzt Brust und komme erstmal runter. Und dann bin ich das durchgeschwommen.
Ja, hat dann wieder viel mit der Wahrnehmung zu tun, dass das ein innerer Dialog ist. Auch das, finde ich, ist so spannend. Was sind denn überhaupt Gedanken? Also, und welche Auswirkungen haben die auf uns? Weil jetzt kommt dir der Gedanke, oh krass, braune Suppe, Waschmaschine, überall Beine. Das kommt daher, dass du etwas spürst, nämlich diese Panik. Es ist Angst und dein Gehirn versucht dir was zu erklären. Es versucht dir zu erklären, woran das liegt. Und dann ist eben ein logischer Schluss. Boah, vielleicht sollte ich abbrechen. Ja, dann wäre es vorbei. So.
Das schnelle Ding.
Genau, ist ganz schnell. Das hast du dir super schnell rational erklärt dann. Und das ist ja etwas, was ich auch so spannend finde, weswegen ich mich auch so viel mit Neurobiologie beschäftige und auch mit, wie entstehen überhaupt unsere Gedanken, wie entstehen Emotionen und welchen Zusammenhang hat das beides miteinander. Und vor ein paar Jahren hatte ich mal den Gedanken, vielleicht sollte man sowas wie eine Bedienungsanleitung für einen menschlichen Organismus machen. Also weil es da so viele Dinge gibt, die, wenn wir die halt nicht über uns wissen, wir total blind durchs Leben gehen, aber dann gleichzeitig ist es wieder so, naja, also was bringt es dann, wenn die Information irgendwo steht? Also wie kommt es tatsächlich in den Kontext? Und da bin ich auch, was das Thema Empathie angeht, ja, mach's vor. Zeig, was passiert, wenn das gut funktioniert. Und es gibt schon genug Überschriften, die so geschrieben sind, dass Leute draufklicken.
Genau. Das Wort, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, war Hidden Champion.
Also ich brauche keine Ja, das ist natürlich ein Wunsch, oder?
Meinst du, an mich gestellt jetzt die Frage?
Ja.
Tatsächlich, ja. Ich möchte die Wirksamkeit. Es soll ja Sinn machen. Und ich glaube daran, dass es Sinn macht. Und ich glaube daran, dass es etwas ist, was es braucht. Sonst hätte ich den Podcast ja auch nicht beim Deutschen Podcastpreis eingereicht.
Ja.
Mit Selbstbewusstsein und habe gesagt, ey, das Thema brauche ich. Sonst wäre ich nicht motiviert.
Ja.
Genau.
Und ich frage mich, also das frage ich mich oft im Hinblick auf so Content, der im Internet rumgeistert. Mhm. Würden wir es überhaupt merken und würden wir dem, wie viel Zeit geben wir dem Content, dem Podcast, dem Video, um vielleicht auch das als so Hidden Champion zu entdecken? Mhm. Also, weil ich glaube, eigentlich liegt so viel Information, die wir bräuchten, genau in dem Moment, die liegt irgendwo rum oder die liegt überall rum. Mhm. Aber woran scheitert's? Also, ne, hast du da auch Gedanken dazu?
Ja, habe ich.
Erzähl.
Könnte eine eigene Folge sein. Nein, ich habe dann letzte Zeit tatsächlich viel drüber nachgedacht. Ne? Warum ist alles so schnell und warum sind wir so gestresst? Und warum geben die Leute den Dingen so viel Zeit? Und irgendwie kommt mir dann das Wort so, das Leistung. Ja? Und ich glaube, ich habe den Eindruck aus meiner Blase heraus, dass es schon jetzt so eine Reflexion gibt von, dass Leistung nicht mehr so alles ist, mehr und so. Also noch schneller. Also wenn ich viel Zeit mit Geld verdienen verbringe, habe ich ja gar keine Zeit, um das dann zu genießen, was ich damit machen kann. Also muss es schnell gehen. Aber dafür bezahle ich auch einen Preis, nämlich Tiefe und Verbindung. Und Leistung war für mich nie attraktiv. Ja, ich fand das immer anstrengend, in den Wettbewerb zu gehen. Und Verbindung und Tiefe entsteht, indem ich mir Zeit nehme. Es ist eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ey, ich laufe nicht dem Geld hinterher, sondern ich sage zum Beispiel, das Kapital der Zukunft ist Sozialkapital. Mhm. Das hat nichts Sozialistisches zu tun, sondern es geht um Beziehungen, zwischenmenschliche Dinge und wie wir in die Fähigkeit kommen und welche Fähigkeiten wir brauchen, miteinander Herausforderungen zu lösen oder Realitäten und Wahrnehmungen auszutauschen. Also erst überhaupt mal erst für das Bewusstsein, dass es auch andere Perspektiven und Wahrnehmungen gibt. Weißt du, wie komme ich da hin? Das ist das, warum mich das Thema Entwicklung so treibt. Ne? Also wenn ich von In-Teams Development rede, dann ist es individuelle und Team-Entwicklung. Wie können wir uns entwickeln und die Fähigkeiten entwickeln, die wir brauchen? Und wenn ich jetzt auf den Hidden Champion gucke, dann sage ich mir, ich habe immer das Beispiel, ich nehme immer die Natur und Pflanzen als Beispiel. Das ist so easy, das ist schon, wir sind ja auch Natur. Ja. Nur wir haben es ein bisschen vergessen, wenn wir in den Städten wohnen, ja. Und ich habe mit Balkongarten-Gardening angefangen, weil ich beobachten will, was passiert, wie entwickeln sich die Pflanzen. Und das hat seinen Zyklus und braucht seine Zeit, dann kann ich die Früchte ernten. Ich kann nicht die Pflanze hinsehen und morgen schon die Erdbeeren haben, verstehst du? Aber wir sind es gewöhnt, ich gehe in den Supermarkt und habe sofort die Erdbeeren, auch im tiefsten Winter. Und da ist der Disconnect aus meiner Sicht. Und wenn ich jetzt den Hidden Champion nochmal nehme, dann weiß ich auch, okay, ich habe das Gefühl, dass das ein Potenzial hat für einen Hidden Champion. Den siehst du aber nicht morgen. Den siehst du in 3 Jahren. Und was ist der Unterschied? Ich will nicht morgen 1000 Abonnenten haben, Follower und Leute, die den pushen. Ich werde in 3 Jahren 75 Leuten zugehört haben, weil ich alle 2 Wochen, also ich mache 26 Folgen pro Jahr, wenn ich alle 2 Wochen publiziere. Dann sind das roundabout 75 in 3 Jahren. Ja, das ist eine ganz andere Nummer, wie wenn ich über das, was in Social Media gesprochen wird, ab wann ein Podcast oder ein YouTube-Kanal relevant wird für die Algorithmen. Und ich entscheide das bewusst, weil das ist ja das Thema, was du, wie ich dich verstehe, ändern und bewegen. Mach Social Media ist ja das, was wir daraus machen. Und mach dir mal klar, wie wir Social Media nutzen und welche Prämissen und Affekte und Logiken, wie wir darauf reagieren. Und ich mache es jetzt bewusst anders und guck mal, Pflanzen brauchen auch 3 Jahre. Und wenn wir uns unsere Wälder angucken, das sind ja alles Kindergarten, ja, das sind ja keine alten Bäume. Wir kennen ja gar keine alten Bäume mehr.
In der Schweiz war ich mal in so einem
Urwald.
Ganz Urwald. Ja. Oder halt in anderen Teilen der Welt.
Und das kannst du dir auch bewusst machen. Wann benutzen wir das Wort Ur? Ja, Ur-Oma, das ist eine dritte Generation. Ja, in unserem Sprachgebrauch. Und dann weißt du im Grunde auch, wenn du vom Urwald redest, wenn du das zusammenbringst, was das bedeuten würde. Und genau. Wo findest du einen Wald, wo drei Generationen nebeneinander stehen? Ja?
Ich glaube, sowas habe ich bestimmt. Also wir haben in Costa Rica ganz besondere Wälder gesehen. Und ich überlege gerade, weil wir auch viel in Afrika unterwegs waren, aber das weniger, so, also zumindest haben wir da keine so großen Wälder angeguckt. Vielleicht in Uganda, doch. Da gibt es auch viel Wald. Stimmt, da gibt es einen Nationalpark, der heißt Rwenzori National Park. Das ist der Regenmacher. So war es da auch.
So, und deswegen glaube ich, es braucht einfach Zeit, Muße und Ruhe und nicht diesen Quick Win. Also ich glaube, wenn ich das in meinem Kopf verändere, ja, dann kommt was anderes raus, auch wenn ich noch nicht weiß, was.
Ich finde das für mich persönlich aber so schwierig, weil, also angenommen, du suchst jetzt tatsächlich nach einer konkreten Lösung für eine konkrete Herausforderung. Nimm mal was Technisches. Dann findest du es schon super, wenn du das gleich findest. Also, keine Ahnung, irgendwas funktioniert mit der Aufnahme nicht. Ich mache ganz kurz eine Suche in irgendeiner Suchmaschine und finde raus, ich muss eigentlich hier irgendwas umstecken oder ich muss das und das ändern. Das finden wir dann schon gut. Also, und da hat jemand dann auch die Mühe sich gemacht, quasi das genau so zu formulieren, dass es passt. Gleichzeitig bin ich aber vollkommen bei dir. Ich kann mir in letzter Zeit, es gibt ganz wenige Podcasts, die ich anhöre. Es gibt einen, den ich fast schon so aus Protest gegenüber den anderen anhöre, nämlich Fest und Flauschig, weil ich mir denke, das ist halt einfach lustig. Das ist einfach lustig und es berührt mich insofern, dass es sich nicht irgendwie, hat sich jetzt jemand überlegt und hingesetzt, mir jetzt genau das zu erzählen, sondern das sind einfach zwei Leute, die sich zugegeben sehr lustig, manchmal sehr albern und manchmal auch übertrieben unterhalten, aber das ist manchmal genau das, was ich brauche. Und viele andere Podcasts, denke ich mir, ne, also, und weil es keine Begegnung ist, sondern es geht irgendwie um eine Sache, die mich dann vielleicht in dem Moment jetzt nicht unbedingt interessiert. Aber da bin ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr wählerisch geworden, was Content generell angeht.
Jetzt könnte ich ja die vertiefende Frage stellen, mache ich jetzt auch. Ich habe gerade gedacht, warum, was ist es, was dich an Bewegung bewegt? Warum ist dir Bewegung wichtig?
Ja, weil wenn es sich nicht mehr bewegt, ist es tot. Es ist so, für mich ist das quasi die Synonym für Leben. Alles, was lebt, bewegt sich. Manchmal muss man mit dem Mikroskop hingucken. Aber wenn es sich nicht mehr bewegt, dann ist es tot. So. Und deswegen glaube ich, bewegt mich das so, weil ich grundsätzlich am Leben interessiert bin. Ich finde das toll. Es ist schön, es ist aufregend und ich finde, dass wir manchmal, das Gefühl habe ich zumindest, dass der Blick vielleicht in die falsche Richtung geht oder dass der Fokus auf die falschen Dinge geht und es deutlich einfacher sein könnte im Leben und wir uns die Dinge vielleicht leichter machen könnten. Und dafür braucht es manchmal halt ein bisschen Bewegung. Und wenn es nur ist, ich gucke irgendwie anders oder ich gehe mal in die Hocke und schaue, wie es von hier aussieht. Oder ich stelle mich mal auf den Kopf und schaue, wie es von hier aussieht, im übertragenen Sinne. Oder ich gehe ein bisschen weg. Ich nehme ein bisschen Abstand und schaue, was dann ist. Ist dann immer noch genauso groß. Und deswegen fasziniert mich das. Und wahrscheinlich auch eben, weil so wie unser Gehirn funktioniert, da Bewegung einfach ganz tief eingebaut ist. Unser Gehirn arbeitet mit sogenannten mentalen Repräsentationen, also alles, was ich wahrnehme, hat unser Gehirn im Laufe der Zeit mal nachgebaut und jetzt ist es quasi Simulation. Mhm. Und um Dinge zu erkennen, brauche ich Bewegung. Bewegung kann sein, dass es sequenziell stattfindet, nämlich wie eine Melodie nacheinander, oder ich selbst bewege mich. So erkennen wir Dinge. Wenn ich irgendwas in die Hand nehme, von dem ich noch nicht weiß, was es ist, und ich anfange mich zu bewegen, dann wird das, was ich gerade fühle, mit dem abgeglichen, was mein Gehirn vorhergesagt hat. Mhm. Das ist ein recht komplexer Vorgang, der, wenn ich den beschreibe, dann brauche ich da eher so 10, 15 Minuten, aber so in der Kürze. Und da ist halt auch wirklich Bewegung drin. Mhm. Und deswegen finde ich das so wichtig, sich auch mit der eigenen Bewegung zu beschäftigen.
Ja. Ah, jetzt habe ich zwei Sachen gehört. Mhm. Also das erste ist, ich glaube, das ist das Kräftige. Bewegung ist dir wichtig, weil es heißt, dass es lebt. Mhm. Dann hast du ja noch den Begriff Änderung. Mhm. In Bezug auf, ne, könnte man die Frage stellen, warum Bewegung ändern, ne? Also da höre ich so ein zweiten Treibermotiv, Bedürfnis hinter, dass es, also dir ja um das Bewusstsein geht, wie bewegen wir uns. Und jetzt könnte ich, da kommt bei mir, okay, da könnte man jetzt vertiefen und sagen, warum ist dir das Bewusstsein wichtig? Also wenn es funktioniert, bräuchte ich ja nicht, könnte ich ja die Bewegung ja so weitermachen. Ja.
Weil ich daran interessiert bin, dass Menschen bewusste Entscheidungen treffen. Mhm. Weil wenn es bewusst ist, dann fällt es mir auch leichter, darüber nachzudenken. Und wenn es bewusst ist, dann weiß ich auch, nee, das habe ich selber jetzt so entschieden. Und in den meisten Fällen passiert es ja unbewusst oder es passiert, weil ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich vielleicht eine Entscheidung hätte. Also ich könnte es ja auch anders machen. Mhm. Also ich habe, als ich mit Parkour angefangen habe, so viele Situationen erlebt, dann, bei denen ich plötzlich viel freier, offener, kreativer denken konnte und saß aber in einem Raum, wo die Stimmung im Raum war quasi, ja, was sollen wir denn anders machen? Wie sollen wir es denn anders machen? Und dann stehe ich da und denke mir, ich bin gestern eine Treppe rückwärts hochgekrabbelt und ihr erzählt mir, also und denke mir, natürlich sehen wir das jetzt als Treppe, weil das haben wir anerkannt, so. Das ist, deswegen heißt es Treppe, weil wir da so Stufe für Stufe vorwärts oder rückwärts hochgehen. Aber diese Mauer, die steht da, um irgendwas einzurahmen, was nicht heißt, dass wir nicht gucken können, ob wir da hochklettern können. Mhm. Wir sind zu dritt, das schaffen wir schon irgendwie. Mhm. Und das ist das, wo ich glaube, das Bewusstsein einfach hilft. Und ich glaube nicht, dass wir das umsonst haben oder umsonst haben sollten. Mhm. Und insbesondere, wenn ich das Gefühl habe, es wird nicht genutzt, dann denke ich mir, Mensch, es könnte teilweise echt so viel einfacher sein und wir könnten unser Leben viel zwangloser führen. Hm. Das klingt jetzt vielleicht so, und das habe ich, das Gefühl habe ich manchmal selber auch, das klingt so ein bisschen missionarisch, ne? Ich will jetzt Leute missionieren, das irgendwie für sich besser. Also ich finde, so kann es wahrgenommen werden, aber ich bin mir genauso bewusst, dass ich weder weiß, was ich weiß, noch was ich nicht weiß. Also da bin ich mir vollkommen bewusst. Ich habe so ein paar Dinge entdeckt, die gut funktionieren. Und deswegen bin ich da so mit Nachdruck unterwegs, sag ich mal.
Ich hau jetzt meine Vermutung raus, ja?
Hau raus.
Also als Spiegel vielleicht. Weil du ja sagst, du bist dir bewusst, was dir bewusst ist und was nicht. Also wenn ich dann eine Parcours-Metapher höre, dann ist das, also für mich ist das eine coole Metapher für das, also du versuchst damit zu beschreiben, wir haben Mauern, die vor uns sind, und das heißt nicht, dass sie uns einschränken, sondern lass uns mal drüber nachdenken, wir sind zu dritt, wie wir da rüberkommen. Oder wir haben eine Treppe, das heißt, wir müssen da nicht mit den Füßen vorwärts hochlaufen, sondern wir können auch mit den Händen rückwärts hochlaufen. Wenn wir uns bewegen im Kopf, da ne, quasi unsere Gehirnmasse flexibel ist und anders verknüpfen und Dinge anders machen. Und das ist ja quasi jetzt so das im Kleinen, warum dir das wichtig ist. Und mein Eindruck ist, wenn ich dir zuhöre, es gibt ja, dass es etwas gibt, warum dir das im Großen wichtig ist. Also sonst würdest du das ja, ist jetzt mal eine These, auch nicht anbieten, Leute, nach dem Motto, ich möchte euch inspirieren, dass ihr da flexibel werdet, mal guckt, was passiert, wenn ihr durch Bewegung die Dinge ändert, indem ihr sie anders seht oder anders betrachtet und Dinge anders nutzt, als ihr sie jetzt nutzt. Da kommt bei mir die Frage auf, was möchtest du damit erreichen? Weißt du, warum ist dir das wichtig? Das ist das, weißt du?
Die erste Antwort auf die Frage ist natürlich, ist wahrscheinlich eine rein egoistische, weil ich auf dem Weg bin, mit dem, was ich jetzt tue, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist eine ganz offene und ehrliche Antwort. Auf der anderen Seite, und das ist so der zweite Teil der Antwort, habe ich gerade zum Beispiel im Parkour-Umfeld, wo ich mal vermuten würde, dass diese Message, von der ich jetzt spreche, bei wirklich ganz vielen Menschen angekommen ist und auch bei vielen anderen komplexen Bewegungsdisziplinen entdecke ich, wo nicht konsumiert, sondern kreiert wird und sehr viel über sich selbst nachgedacht und dann anders rausgegangen wird in die Welt, dass da Menschen ganz anders mit sich und der Welt im Reinen sein können. Und das finde ich cool. Und ich glaube, dass ich da einen Beitrag leisten kann. Und jetzt ist natürlich da auch dann die Frage so, gut, und wir haben vorher darüber geredet, ne, dass jetzt kannst du es wie eine Online-Marketing-Schiene aufziehen und sagen, hey, ich bin der Ben, ich bin der Coolste, kauf bei mir. Und dann wäre es wiederum schon wieder nicht das, worum es mir geht. Also ich glaube, wahrscheinlich kann ich mich auch deswegen eben selber auch mit dem Begriff Hidden Champion identifizieren. Ich finde es cool, wenn Leute zu mir kommen, die sagen, ach krass, das geht ja richtig tief, was du da machst. Und da habe ich mir jetzt so viel rausgezogen. Danke. Das finde ich geil. Das freut mich. Und ich bin so ein bisschen auf der Suche nach dem Mittelweg, wie ich das trotzdem so authentisch und für mich angenehm machen kann und gleichzeitig all das, was ich vielleicht kann, da gehören viele Dinge dazu, wie beispielsweise erklären, da gehören Dinge dazu, wie Fragen stellen, zuhören. Wie kann ich das idealerweise so nutzen, dass eben das, was es für mich im Kleinen bedeutet, das auch einen großen Effekt haben kann.
Ich fasse mal zusammen, was ich verstanden habe. Ich glaube, ich habe eine Idee, worum es dir...
Jetzt bin ich gespannt.
Genau. Also, das Wort hast du nicht benutzt, aber das kam bei mir schon jetzt mehrmals hoch. Ein wesentliches Wort, was bei mir hochkommt, ist Verantwortung. Das, was du beschreibst, ist der Weg. Wie ich in Verantwortung für mich kommen kann. Und jetzt, wenn wir zum Anfang zurückgehen, ich finde Mathe scheiße und macht mir überhaupt keinen Bock. Und dass du sagst, es liegt in deiner Verantwortung, welche Zuschreibung du Mathe gibst. Und dir ist es wichtig zu sagen, hey, Mathe muss nicht ein Horrorfach sein, Mathe kann auch Spaß machen. Und eine Sache, wie du für dich entdeckt hast, wie man dahin kommt, ist, wenn die Änderung kommt dahin, wenn ich mich beginne zu bewegen. Bewegen im weitesten Sinne. Also vom Kopf her bewege, welche Bedeutung ich Mathe zuschreibe und dann welche Haltung ich entwickle. Und das kann ich natürlich dann auch auf andere Kontexte übertragen. Also auf den Straßenverkehr, ne, welche Haltung habe ich da, im Sport. Ja. Also verfalle ich jetzt der Panik oder mache ich mir bewusst, hallo, hier läuft gerade was, aber ich kann es ja auch. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt aufhören muss, sondern ich kann auch anders damit umgehen.
Ja, ich denke, Verantwortung trifft es ganz gut. Und Verantwortung ist nichts, was man bekommt. Verantwortung ist etwas, das nimmt man sich. Das finde ich an der Stelle, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, natürlich ist das nicht mein Satz. Bevor jetzt irgendwer sagt, boah, das ist ein cooles Zitat, stimmt, ich habe das auch nur irgendwo gelesen. Aber das finde ich sehr stark, dieses, ja, nimmst du wirklich die Verantwortung an dass du auch im Zweifelsfall sagst, der Grund, warum ich jetzt gerade so gestresst bin und, keine Ahnung, meine Mitarbeitenden voll rund gemacht habe, der ist in mir. So, und dafür übernehme ich Verantwortung.
Genau. Anstatt zu sagen, die sind alle doof.
Genau, ihr seid alles Idioten. So, und dann kann, glaube ich, was passieren, was du ja auch mit deinem Projekt verfolgst, nämlich dann kann Begegnung anders stattfinden.
Genau.
Und das heißt nicht, dass wir nicht auch mal ausrasten. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal auf den Putz hauen. Ich will ja gar nicht, dass alle immer nur ruhig sind, auch wenn ich in meiner Arbeit häufig sehr ruhig bin. Aber es geht einfach darum zu checken, was gerade los ist. Mhm. Dafür hast du die Verantwortung. Das ist wie wenn ich Auto fahren würde und sag, ach komm, mach jetzt einfach mal die Augen zu. Und ich fahre selber. So. Schwierig.
Genau. Und wenn ich dann einen Unfall baue, ist der andere ja schuld, weil er stand im Weg.
Ja, der kann ja auch bremsen oder der hat mich doch gesehen.
Ja.
So.
Ja, wir sind jetzt eine Weile unterwegs. Ich habe den Impuls, das jetzt rund zu machen.
Ja.
Und
finde ich gut.
Meine Frage zum Ende. Gibt es etwas, was du abschließend sagen möchtest oder was ist so, was nimmst du jetzt oder was nimmst du jetzt für dich aus unserem Gespräch hier raus oder was möchtest du noch mitgeben?
Also ich glaube, ich werde mich mal mit dem Begriff Verantwortung beschäftigen. Wenn das jetzt auch das ist, was bei dir so hochkam, finde ich spannend. Und ich glaube, das, was ich gerne und was ich wirklich immer gerne mitgebe, ist das Thema Vorbilder. Sucht euch wirklich Leute, und das gilt jetzt für alle Hörerinnen und Hörer, denen ihr gerne zuhört, bei denen ihr das Gefühl habt, zu denen kann ich eine echte Verbindung aufbauen. Auch wenn ich die gar nicht echt kenne, aber da ist irgendwas Echtes dran, was mich wirklich berührt. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Zutat, damit Lernen funktioniert. Menschen, die etwas tun, was mich berührt. Von den Menschen kann ich alles lernen. Das ist ein Konzept, davon machen sich viele Menschen bei Social Media davon auch Gebrauch, weil wenn jetzt diese Person dann auch sagt, oh, ich habe hier übrigens jetzt diese Creme und die macht meine Haut so schön weich, dann sage ich natürlich auch, oh, ich will auch weiche Haut. Das ist vielleicht so ein bisschen ein negativer Effekt, aber es hat per se einen sehr positiven Effekt, weil ich höre den Menschen gerne zu und wenn sie sagen, ah, ich hatte da so ein Problem, ich konnte gar nicht gut kommunizieren, jetzt habe ich da mal mit jemandem geredet und plötzlich geht es besser. Da wollt ihr auch mit dem reden. Finde ich cool, weil wenn es am Ende den Effekt hat, dass ihr dann eure Kommunikation besser im Begriff habt, super. Deswegen finde ich Vorbilder wichtig. Und alles andere, was ich gesagt habe, kann man gucken, ob man was damit anfängt und eben sich selber fragen, was davon ist jetzt vielleicht bei mir in Resonanz gegangen, ne? Und dann schauen, was passiert.
Dann danke ich dir, Benjamin, dass du zu Gast warst.
Ich danke dir für deine Zeit, fürs Zuhören, für deine Fragen.
Das war Episode 27, Lernen durch Bewegung. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann erreichst du mich unter podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.